Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe, dann kann ich es nicht glauben. Heute ist der Tag des Thomas, der 8. Tag nach der Auferstehung. Ich wollte eigentlich über den Thomas predigen und dann hatte ich vor einer Woche ein Gespräch, wo mich jemand gefragt hat, wie ist das mit der Maria? Warum sagt sie, rühre mich nicht an? Entschuldigung. Mit der Maria, warum sagt Jesus zu ihr, ja danke natürlich, rühre mich nicht an. Heißt das irgendeine Bedeutung, dass er noch nicht so richtig auferstanden ist, dass das so Stufen sind und so? Da hatten wir ein längeres Gespräch und da ist mir dieser Kontrast aufgefallen. Zu Thomas sagt Jesus, rühre mich an. Und da haben wir gedacht, eigentlich, wenn man über den Thomas redet, sollte man auch über die Maria reden. Und da haben wir gedacht, und wenn man über die Maria und den Thomas redet, dann muss man natürlich die anderen auch noch hineinnehmen. Und jetzt hoffe ich, das wird nicht zu viel, aber schauen wir uns ein bisschen einmal an, wie es den Jüngern so gegangen ist. Noch viele andere Zeichen, schreibt Johannes am Ende des 20. Kapitels, tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Das ewige Leben ist hier gemeint. Also mehr als das materielle Leben. Johannes hat sein Evangelium geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist. Christus ist ja das griechische Wort für Messias, der Gesalbte. Das ist der König, der Priester. Er ist der Retter, der Erlöser. Der Befreier, der alles in Ordnung bringen wird, letztlich der Herr Gott selbst. Es gäbe über Jesus sehr viel aufzuschreiben, sagt Johannes. Er war ja doch einige Zeit hier und hat gewirkt, aber jeder Erzähler, jeder Romanschreiber, jeder Journalist, jeder Redner und natürlich auch jeder Prediger weiß, dass er auswählen muss. Wir müssen uns beschränken, das ist für mich, ihr wisst ja, immer mein größtes Problem, wir müssen Schwerpunkte setzen und mir fällt immer so viel ein und was lasse ich weg? Das ist alles so wichtig, es ist alles eins wichtiger als das andere. Und dann muss ich kürzen, auslassen. Das ist für mich immer diese Qual vor der Predigt. Was kann ich noch weglassen? Johannes hat Begebenheiten aus dem Leben Jesu ausgesucht, die besonders geeignet sind oder ihm besonders geeignet erschienen, um den Glauben zu fördern, um den Glauben zu vertiefen, um uns dahin zu führen, dass wir hineinwachsen, tiefer hineinwachsen in die Beziehung, in den Glauben an Jesus. Und er hat jetzt 4 Personen besonders herausgegriffen aus seinem engsten Umfeld und geschildert, wie Jesus ihnen begegnet ist oder auch nicht begegnet ist und wie sie zum Glauben gefunden haben. Diese 4 Personen sollen uns, glaube ich, in besonderer Weise helfen, die Auferstehung zu begreifen, eben an Jesus zu glauben. Das ist Maria von Magdala, Petrus natürlich, der kann nicht fehlen, Johannes selber und dann Thomas. Jeder begegnet auf seine Weise Jesus und schauen wir uns jetzt im Detail an. Die Maria. Die Maria kommt am ersten Tag der Woche früh, als es noch dunkel war, zum Grab. Ich habe keine Textlesung, weil das sehr viel war, darum lasse ich so den Text ein bisschen mitlaufen hier auf Folie. Und sie sieht, dass der Stein weggerollt ist. Maria hat wahrscheinlich sehr viel mitgemacht in ihrem Leben. Sie war zutiefst verstrickt in finsterem Okkultismus. Von 7 Dämonen ist die Rede. 7, das ist so die Vollzahl. Also sie war total verstrickt in Okkultismus. Mit wahrscheinlich allen möglichen schrecklichen Begleitumständen, als da sein können, was für sich Ängste, Depressionen, Zwangshandlungen, wahrscheinlich erniedrigende sexuelle Erfahrungen, Missbrauch, Unfähigkeit zu geregeltem Leben. Und dann kam eines Tages dieser Wanderprediger, dieser Jeschua, dieser Rabbi, Jeschua ben Josef. Und er befreit sie. Welch ein Unterschied, was für ein neues Leben sie plötzlich hat. Wir wissen nicht allzu viel von Maria, aber es ist anzunehmen, dass sie kaum jemanden hatte, denn sie hat sich diesem Jesus angeschlossen und sie wird so ein bisschen so ein Schatten von ihm. Sie ist immer dort, wo Jesus ist, wenn es irgendwie drauf ankommt, ist Maria auch da. Er hat sie befreit und in seiner Nähe empfindet sie Frieden und Geborgenheit. Und dann wurde er festgenommen und nach kurzem Prozess am Kreuz hingerichtet. Sie stand dabei, wie er, der sie alles verdankte, brutal misshandelt wurde, hilflos ans Holz genagelt und elendiglich zugrunde gegangen ist. Als Jüdin musste sie dann am Sabbat ruhen, aber sie fand offenbar keine Ruhe, denn es war noch dunkel, als sie schon zum Grab kam. Und jetzt ist der Stein weggerollt. Während die Hiobsbotschaften nicht aufhören, eine jagt die andere. Nicht einmal der Tote darf in Frieden ruhen. Was ging in Maria vor? Sie war in tiefster Trauer, dass Jesus tot war. Er war ihr ein und alles gewesen, jetzt war er tot. Mit ihm ihre ganze Hoffnung, ihre Ausrichtung auf ein neues Leben, seine vollmächtige Lehre vergeblich, seine Taten weggewischt, verweht. Jetzt wollte sie wenigstens vor seinem Leichnam noch trauern, weinen, klagen, ihren Tränenlauf lassen. Aber Jesus war weg. Ihre Not weiß sie nur einen Ausweg. Der erste nach Jesus ist Petrus, also nichts wie zu Petrus. Petrus war die Rettung. In dieser Situation, der erinnerte vielleicht noch so ein bisschen an Jesus. Die einzige Hilfe und Hoffnung, die sie noch hatte. Bei Petrus ist natürlich auch Johannes. Und sie haben den Herrn weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Sie sagt wir, Johannes erwähnt die anderen Frauen nicht. Bei Markus lesen wir, dass die mit Furcht und Entsetzen vom Grab geflohen sind. Die waren weg, interessieren nicht weiter. Johannes will uns erzählen, wie wir zum Glauben kommen. Da waren die anderen Frauen nicht wichtig. Er konzentriert sich ganz auf Maria. Der Stein weg, Jesus gestohlen, der Leichnam gestohlen. Das ist etwas, was Petrus auf den Plan ruft. Wer macht so etwas und warum? Petrus und Johannes gehen zum Grab. Es liest sich so, zuerst gehen sie und dann laufen sie. Und dann ist Johannes noch schneller. Das sind so Details, über die man nachdenken könnte noch. Vielleicht werden sie nervös. Sie können es nicht mehr erwarten, dahin zu kommen. Was ist dort passiert? Johannes kommt als erster zum Grab. Der Stein ist wirklich weg. Er schaut hinein und er sieht die Leinentücher liegen. Warum geht er nicht hinein? Ist er ängstlich? Hat er Ehrfurcht vor dem Toten? Vielleicht ist es unheimlich. Oder er denkt einfach nach über das, was er da sieht. Wir wissen es nicht. Er sagt es uns nicht. Petrus, der Draufgänger, kommt nach und Petrus natürlich voll hinein ins Grab. Da wird nicht lang gefackelt. Es ist interessant. Petrus war immer vorne dabei. Er ging am Wasser, er wusste alles besser, er wusste, dass Jesus nicht sterben darf. Er wusste, dass er Jesus nie verleugnen würde. Petrus macht alles mit. Er geht ins Grab. Auch er sieht die Leinentücher liegen. Und dann sieht er noch etwas ganz Besonderes, dieses Schweißtuch, das Jesus um den Kopf gewickelt war, liegt auch dort, aber zusammengewickelt, ordentlich daneben gelegt. Es ist interessant, warum erzählt Johannes das und sagt zu den großen Tüchern nichts, die liegen einfach da. Offenbar waren die nicht besonders zusammengelegt. Weil Johannes lässt immer so viel aus und in dem, was er auslässt, kann man immer wieder vielleicht etwas finden, was er damit auch noch andeuten will. Petrus ruft wahrscheinlich Johannes, schau dir das an. Johannes geht auch hinein und gemeinsam sehen sie das. Also, so wird ein Leichnam nicht gestohlen. So schaut das nicht aus. Manche Ausleger nehmen an, weil die Leinentücher so da liegen, dass die so da liegen, als wäre Jesus einfach so rausgeschlüpft. Und es heißt jetzt so ganz schlicht, Johannes sah und glaubte. Ich habe lange gekiefelt an diesem Satz und vor allem die Folge ist die Begründung, denn sie hatten die Schrift noch nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen müsste. Wie meint das Johannes? Aber ich bin mir ganz sicher, wenn Johannes sagt, er glaubte, dann meint er nicht, er glaubte, dass er gestohlen wurde, sondern dann meint er, das ist ein ganz positives Wort bei Johannes, ein ganz wichtiges Wort. Er glaubte, Jesus ist auferstanden. Und es ist interessant, er hat die Schrift noch nicht verstanden. Ich erkläre mir das so. Glaube ist ja bei Johannes ein positiver Begriff, aber Johannes ist der Mann des Wortes. Am Anfang war das Wort, so beginnt er sein Evangelium. Und hier am Ende des 20. Kapitels, gegen Ende des Johannes-Evangeliums, sagt er auch, selig sind, die letztlich an das Wort glauben, die nicht sehen. Das Wort ist bei ihm ganz wichtig. Und jetzt muss er bekennen, weder Petrus und ich haben den Schriften geglaubt. Wir haben dem Wort nicht geglaubt. Erst als wir die Tücher gesehen haben, als ich die Tücher gesehen habe, habe ich geglaubt. Er glaubte aufgrund der Tücher und nicht aufgrund der Schrift. Beide verstanden die Schrift noch nicht. Aber nur Johannes glaubte, Petrus nicht. Offenbar ist Petrus noch nicht so weit. Der Draufgänger, der begeisterungsfähige Petrus, der immer alles gleich weiß und versteht, hat den Blick vielleicht nicht so sehr wie in die Tiefe wie Johannes. Johannes ist noch draußen vor dem Grab gestanden. Vielleicht hat er genau dort, wir wissen nicht, ob er aus Angst oder Unsicherheit, aus Ehrfurcht dort gestanden ist, aber vielleicht sind ihm die Dinge durch den Kopf gegangen, die Jesus gesagt hat, ich werde sterben müssen, auferstehen. Vielleicht hat er zu ahnen begonnen und als er jetzt sieht, wie die Tücher liegen, sagt er, ja, das ist es. Nur, was macht man, wenn man gesehen hat, wenn man glaubt, dass Jesus auferstanden ist? Die Frauen sind geflohen vor dem leeren Grab. Maria hat Hilfe geholt. Petrus und Johannes gehen wieder heim. Sie gehen zurück zu den anderen Jüngern. Sie können vielleicht oder noch nicht wirklich irgendwas damit anfangen. Jesus ist auferstanden. Ja, ja, offensichtlich, sagt Johannes. Aber es hat noch keine Auswirkungen aufs Leben. Immerhin, sie gehen ihn nicht mehr suchen. Gestohlen wurde er nicht. Also er ist auferstanden, aber wo ist er? Ist er irgendwo schon im Himmel? Es ist zwecklos, ihn zu suchen, aber ja, jetzt gehen wir mal heim, denken drüber nach und warten ab, was passiert. Ganz anders, Maria. Maria steht draußen und weint. Vielleicht war sie unter den Zeitgenossen Jesu diejenige, die Jesus am meisten geliebt hat. Deshalb war sie die Erste beim Grab. Deshalb lief sie zu Petrus und Johannes und deshalb stand sie auch jetzt beim Grab und weinte. Niemand konnte ihr helfen, nicht einmal Petrus und Johannes hatten ihr geholfen, diesen toten Jesus zu suchen. Sie war total allein und einsam. Sie konnte an nichts anderes denken. Sie wollte wenigstens den toten Jesus zurückholen. Sie schaut in das Grab hinein und sieht zwei Engel. Was war ihre Reaktion? Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ich habe noch nie Engel gesehen. Ich weiß nicht, wer von euch und ob wer von euch schon welche gesehen hat. Manfred hat uns eine ganz bewegende Geschichte erzählt vorige Woche. Oder vorvorige Woche war das. Und meistens, wenn in der Bibel Engel auftreten, erschrecken die Menschen. Das ist etwas Bewegendes, etwas Berührendes. Menschen werden nicht bleiben nicht gleichgültig, wenn sie Engeln begegnen. Bei Maria hat man den Eindruck, sie merkt es nicht einmal, dass da Engel sitzen. Sie kapiert es nicht. Sie ist so fixiert darauf, Jesus ist weg und ich muss ihn zurückholen. Ich brauche ihn. Nun ist es sicher so, dass kaum jemand, wenn ein Leichnam weg ist, sagen wird, aha, der ist auferstanden. Und schon gar nicht vor Jesu Auferstehung. Aber die Leute damals waren nicht naiv. Was den Tod anlangt, waren sie wahrscheinlich viel, viel realistischer als wir heute. Denn wir kommen ja heute mit Toten kaum in Berührung. Man stirbt im Spital oder und die Toten werden in Leichenhallen ausgelagert. Aber Maria lässt sich weder vom leeren Grab überzeugen, noch von Johannes und nicht einmal von Engeln. Sie erschrickt nicht, sie merkt nichts. Dann sieht sie Jesus selbst. Er fragt, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Ah, das ist der Gärtner, denkt sie. Der hat Jesus weggenommen. Klar, Herr, sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Sie war so vernagelt, so blind. Sie hat sich einen Trost in ihrem Kummer geschaffen, einen Strohhalm, an den sie sich klammert. Ich will ihn hierher zurückholen. Dann habe ich ihn da. Der lebendige Jesus steht vor ihr und sie fragt ihn, wo er den toten Jesus hingelegt hat. Der Lebendige redet mit ihr und sie will den Toten holen. Das gibt's bei uns Menschen. Wir können in unserer Verzweiflung, in unserem Kummer so geradezu besessen sein, so blind sein von der Wirklichkeit. Nicht nur in solchen Situationen. Menschen, die ohne Gott leben. Wenn wir anschauen, wie Menschen sich in Ideologien hineindenken können. Sie haben irgendeine fixe Idee. Irgendetwas, was ja vielleicht nicht grundfalsch ist, aber ein Ausschnitt der Realität. Und das ist es. Da steckt alles drinnen. Und da gehen sie über Leichen und Gerade diese großen Ideologien haben ja schon so viel Leid in der Welt verursacht. Da fixiert man sich drauf. Und merkt nicht, wird völlig blind für die Realität. Maria. Jesus sagt nur dieses eine Wort. Maria. Und da passiert etwas. Da passiert etwas ganz Besonderes. Sie hört diese vertraute Stimme und sie hört ihren Namen. Unser Name ist etwas ganz Besonderes, ganz tief, von klein auf ist unser Name mit uns verbunden. Maria. Wenn man so mit Namen genannt wird, entsteht Beziehung, Begegnung. Sie wird rausgerissen aus ihrer Fixierung. Sie wird rausgerissen. Sie öffnet die Augen und auf einmal sieht sie ihn. Rabboni! Meister! Das ist eigentlich eine Verstärkung dieses Rabbi. Großer Meister, wunderbarer Meister. Johannes schreibt ganz dezidiert, dass sie das auf Hebräisch sagt. Die Umgangssprache war ja Aramäisch. Warum sagt sie das auf Hebräisch? Das ist die Sprache des Glaubens, die Sprache der Religion, die Sprache des Herzens. Das Hebräische, die Heiligen Schriften sind Hebräisch. Rabboni. Jesus hat sie ganz, ganz tief in ihrem Herzen berührt. Die Begegnung ist da. Sie versteht mit dem Herzen. Und jetzt kommt dieser, sie stürmt zu ihm hin. Wir wissen nicht, ob sie ihn schon berührt hat. Man kann das übersetzen mit, rühr mich nicht an. Aber man kann es auch übersetzen mit, halte mich nicht fest. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das ist wieder so eine schwierige Aussage, die Jesus hier bringt. Was heißt das, diese Kausalität, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren? Kann sie ihn zurückhalten? Oder ist er noch nicht so wirklich auferstanden? Braucht es noch, bis er leiblich da ist oder was? Nein. Ich denke, es ist einfach in der Geschichte der Maria begründet. Sie klammert sich an Jesus. Er hat sie befreit, er hat sie herausgeholt und jetzt ist Jesus hier ein und alles. Sie kennt nichts mehr anderes als Jesus. Sie ist total auf ihn fixiert. Und jetzt sagt Jesus, halt. Es beginnt etwas Neues, Maria. Ich fahre auf zum Vater im Himmel. Dann kommt noch diese Passage, dass er sagt, drum geh zu meinen Brüdern. Zu meinen Brüdern, sagt er. Das ist das erste Mal, dass er das sagt. Ihr seid meine Brüder. Es beginnt etwas völlig Neues. Und ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Auf einmal passiert etwas. Durch seine Auferstehung, durch sein Leiden am Kreuz, durch sein Sterben am Kreuz, hat er die Sünde weggenommen. Der Weg zum Vater ist offen. Wir können Kinder Gottes werden. Wir werden aufgenommen in eine neue Wirklichkeit, in eine geistliche Wirklichkeit. Er nennt seine Jünger jetzt meine Brüder. Mein Vater, sagt er, wird jetzt euer Vater. Und auch die, die selbst keine Familie hatten, wie immer schlimm die Verhältnisse sind, es gibt ja auch hier sicher viele Menschen, die nicht aus idealen Verhältnissen kommen. Es gibt eine neue Familie, es gibt einen Vater, es gibt eine weltweite Gemeinschaft, die in Ewigkeit nicht mehr aufhören wird. Wir sind Teil dieser neuen Familie. Und Jesus sagt, anrühren war früher und jetzt beginnt eine geistliche Wirklichkeit. Und wir sehen eine total veränderte Maria. Kein Wort mehr davon, Jesus zurückzuhalten. Jesus festzuhalten. Er gibt ihr einen Auftrag. Sage das meinen Brüdern. Und was macht sie? Sie tut es. Sie, die ihn zurückholen wollte, den Toten, geht weg vom Lebendigen. Geht weg und verkündigt den Brüdern, den Jüngern, Jesus lebt. Er lebt wirklich und er hat mit mir gesprochen und das hat er mir gesagt. Und ich finde es so bewegend, wie Jesus sie ehrt, diese Fixierte darauf, dass er tot ist, ist die erste, die ihn als Lebenden wirklich sehen und wahrscheinlich sogar anrühren darf. Nicht Petrus oder Johannes, sondern Maria. Welch eine Wertschätzung. Dann zeigt sich Jesus noch den anderen Jüngern. Ich gehe darauf jetzt nicht ein, das ist ein Kapitel für sich. Jetzt wollen wir uns noch den Thomas anschauen, weil ja heute der Thomastag ist. Er ist so der pessimistische Typ. Als Jesus nach Bethanien geht, das ist in Johannes 11, um Lazarus vom Tod aufzuwecken, sagt Thomas, gehen wir mit ihm und sterben wir mit ihm. Also wenn wir jetzt Richtung Jerusalem gehen, dann ist es aus. Er hat ja nicht ganz Unrecht gehabt, Jesus wurde ja dann gekreuzigt. Thomas ist der Mann, der dem Leben gegenüber skeptisch ist. zurückhaltend, der nüchterne Realist. Er will sich nicht auf etwas einlassen, das ihn wieder enttäuschen wird. Jetzt hat er gerade die größte Enttäuschung seines Lebens hinter sich. Jesus wurde gekreuzigt. Nichts mit Rettung, mit Erlösung, Befreiung von der Römerherrschaft. Jesus ist tot, alles vorbei. Hoffnung, die Hoffnung, die sie hatten, wieder nur ein Strohhalm, der vom ersten stärkeren Windstoß geknickt und gebrochen wurde. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male, sehe und lege meine Finger in seine Seite, dann kann ich es nicht glauben. Punkt. Er war nicht dabei, als Jesus zu den Jüngern gekommen ist. Was ich nicht sehe, glaube ich nicht. Stimmt natürlich nicht, sagen viele Menschen, aber stimmt nicht. Wir glauben alle sehr viel, dass wir nicht sehen. Aber das berührt uns nicht. Auferstehung berührt uns. Denn wenn das wahr ist, das fordert uns heraus. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann hat das Auswirkungen auf unsere Vergangenheit, auf unsere Gegenwart und auf unsere Zukunft. Dann müssen wir die Geschichte unseres Lebens neu bewerten. Aber vor allem unsere Zukunft überdenken und das, wie wir leben und tun. Das spüren wir alle. Es ist nicht egal, wie wir leben, wenn Jesus auferstanden ist, wenn er lebt. Unser Gewissen würde sich melden. Viele Menschen beruhigen sich damit ja, dass sie sagen, naja, es gibt keinen Gott. Oder sie sagen, na, man kann ja nicht wissen, ob es einen Gott gibt. Das ist eine nette Ausrede. Damit beruhigt man sich. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann hat das Auswirkungen. Und das spüren wir. Dann gibt es ein Gericht. Es ist eine andere Dimension. Und so verdanken wir Thomas eine Reihe von ganz wichtigen Dingen. Und das finde ich immer so faszinierend. Warum war er nicht bei den Jüngern? Warum hat er nicht Jesus gesehen als einer der Zeugen, gleich als erster? Er ist 8 Tage später dran, aber er kommt genauso. Und Jesus nimmt noch das, dass er nicht dabei war, und macht daraus noch einen besonderen Segen. Das erste ist ein Skeptiker, der sich nicht so leicht mit irgendwelchen leeren Worten zufrieden gibt. Er will selbst sehen, angreifen. Und Jesus erlaubt es ihm. Und damit haben wir einen fantastischen Zeugen. Ein Mensch, der sich so klar, so nüchtern und auch so pessimistisch weigert, die Sache mit der Auferstehung zu glauben, obwohl die gesamte Freundesschar ihm das bestätigt, der lässt sich nicht so von einfachen Visionen, Hirngespinsten oder Behauptungen zum Umdenken bewegen. Thomas ist dermaßen verändert nach der Begegnung mit Jesus, dass wir nur sagen können, das muss der leibliche Jesus gewesen sein. Das zweite ist, er sagt als erster nach der Auferstehung und vielleicht am klarsten von allen Jüngern in der Bibel, dass Jesus Gott ist. Und wenn man bedenkt, dass er ein Jude ist und gerade die Juden ja niemanden anerkennen als Gott, nur den einen, ist das besonders bemerkenswert. Jesus wurde ja gerade deshalb hingerichtet, weil er von sich sagte, Gott zu sein. Und Thomas, es gab da diese Diskussion zwischen Jesus, Thomas und Philippus, in Johannes 14 kann man das nachlesen, wo Jesus ihm sagt, wer den Vater sieht, der sieht mich. Und das erkennt Thomas jetzt, dass du bist Gott, das ist Gott. Das Dritte ist, er wird uns zum Vorbild darin, dass wir skeptisch sein und suchen dürfen. Und aber auch wenn wir ernsthaft suchen, dann gilt Jesu Verheißung, wer sucht, der findet. Wir sollen und können glauben, und das ist das Vierte, dass wir auch ohne, also wir können, sollen und können glauben, auch ohne Jesus selbst gesehen zu haben. Thomas ist genau der Zeuge, den die Skeptiker unter uns benötigen. Er spricht für uns und handelt für uns, und weil er Jesus berührt hat, brauchen wir es nicht mehr zu tun. Sondern wir können uns auf seine Erfahrung verlassen und können der Bibel vertrauen, worauf dann wieder eine besondere Verheißung von Jesus liegt, wie wir sagen, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. 4 unterschiedliche Menschen, 4 unterschiedliche Zugänge und 4 unterschiedliche Begegnungen. Und Jesus begegnet jedem auf seine ganz individuelle Weise. Maria, die nicht glauben kann vor Kummer, die total fixiert ist und gefangen, die durch nichts davon abzubringen ist, dass Jesus Leichnam gestohlen ist, den ihm jeden Preis zurückholen will. Johannes glaubt, als er die Tücher im leeren Grab sieht. Er ist der feinfühligste der Jünger, der ja dann auch am See Genezareth etwas später im 21. Kapitel Jesus als erster erkennen wird. Petrus braucht ein bisschen länger, der ist mehr auf seine schnellen Gedanken fixiert. Johannes schreibt nichts darüber, sie haben sicher ja intensiv diskutiert am Heimweg. Aber er wird auch glauben und er bekommt ja dann noch eine spezielle Sondereinheit mit Jesus wegen dieser Sache mit der Verleugnung. Und beide sehen sie dann Jesus gemeinsam mit den anderen und das führt Jesus, Johannes gar nicht näher aus. Thomas will nicht glauben vor Skepsis und Enttäuschung. Er will nicht eine derart übernatürliche Sache glauben, wenn er Jesus nicht selbst gesehen und angegriffen hat. Wir sehen auch ganz unterschiedliche Reaktionen. Bei Maria ist vielleicht die stärkste Veränderung. Sie, die den Toten zurückholen will, geht auf Befehl des Lebenden weg, um seinen Auftrag zu erfüllen. Sie hat eine völlig neue Freiheit gefunden. Und sie zeigt uns so schön und so deutlich, die Liebe zu Jesus zeigt sich jetzt, wo er auferstanden ist, darin, dass wir ihm gehorsam tun, was der Herr von uns sagt. Das ist die Verkündigung der Botschaft der Auferstehung. Bei Petrus und Johannes ist die Reaktion noch nicht so dramatisch. Sie gehen aber auch heim und machen sich nicht auf die Suche nach dem Leichnam oder Spuren. Er ist ja hier nicht mehr zu finden. Und Thomas erkennt in Jesus Gott selbst. Er anerkennt ihn als Herrn und Gott und bricht damit in gewisser Weise mit seinem bisherigen Wirklichkeits- und auch Religionsverständnis. Was können wir von diesen ersten Zeugen mitnehmen? Ich möchte 4 Dinge herausgreifen. Menschen, die ursprünglich nicht glauben konnten, wurden durch die Begegnung mit Jesus radikal verändert. Ist das denkbar, wenn sie nur ein Phantom gesehen haben, wenn das eine inszenierte Auferstehung war, wie das die Pharisäer und Schriftgelehrten laut Matthäus versucht haben zu machen oder zu behaupten? Ist das denkbar, dass Menschen so anders sind? Eine total fixierte Maria, ein Skeptiker Thomas, dass die so anders sind von jetzt auf jetzt? Das zweite ist, Jesus ist souverän. Das ist unglaublich. Die wenigen Worte, die er sagt, er hat für jeden ein Wort, trifft den Kern, trifft den Punkt. Er ist immer der Handelnde. Ganz schlicht, nicht irgendwie dramatisch, ganz schlicht in den Situationen, den individuellen Situationen des Einzelnen. Er nimmt sich die Zeit für jeden Einzelnen und begegnet jedem Einzelnen auf ganz persönliche Weise. Und das dritte ist, wenn Jesus Menschen begegnet, dann sendet er sie. Durchwegs. Er sendet Maria, sie soll den Jüngern die Auferstehung verkündigen. Er sendet die Jünger, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Er sagt, er gibt ihnen Vollmacht zur Sündenvergebung und auch zur Sündenbehaltung. Und er sagt dem Thomas, glaube. Und letztlich steckt da auch die Sendung drin und geh. Und das vierte ist, wir können und sollen der Bibel glauben. Wir haben diese Zeugen. Wir können jetzt Jesus nicht mehr angreifen, aber die Verheißung ist da in besonderer Weise. Aus diesen Worten, diesen 4 Gestalten, sagt Johannes, das habe ich aufgeschrieben, die habe ich ausgewählt, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Es ist möglich zu glauben, aber es ist auch notwendig. Es gibt nämlich eine 4. Gruppe, die Johannes hier nicht erwähnt. Das sind so die Pharisäer, die Schriftgelehrten, vielleicht könnte man sagen, die Intellektuellen der Zeit. Denen zeigt sich Jesus interessanterweise nicht. Die sind gerufen, später den Jüngern zu glauben, den Zeugen und der Schrift. Das fordert Jesus von uns, dass wir aktiv uns beschäftigen damit und dann eine Entscheidung treffen, so oder so. Uns nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, nicht dabei zu sein. Zu Ostern feiern wir dieses Erstaunliche, dieses Überraschende und Unerwartete. Jesus lebt. Der Tod ist überwunden. Es gibt ewiges Leben. Es gibt Vergebung der Sünden. Und eine Woche nach Ostern, was ist da, denken wir noch daran? Haben wir es im Alltagstrott schon wieder vergessen? Der Thomas will uns erinnern. Jesus lebt. Jesus ist sein Herr und Gott. Jesus will auch unser Herr und Gott sein und immer mehr werden. Wie stehen wir zu Jesus? Sind wir bereit, jeden Tag neu uns auf ihn einzulassen, die Kraft seiner Auferstehung jeden Tag neu in Anspruch zu nehmen? Er geht mit jedem von uns einen ganz individuellen Weg. Bist du eher Maria, die Verzweifelte, die irgendwo in irgendwelchen Gedankengebilden fixiert ist? Oder Johannes der Denker? Petrus der Macher? Thomas der Skeptiker? Oder der Intellektuelle? Jesus geht mit dir so um, wie du es brauchst. Vielleicht dauert es. Thomas musste 8 Tage warten. Wir wissen es nicht, aber bleib dran. Ruf immer wieder zu Jesus, warte auf ihn. Egal was es ist, egal wie tief wir im Glauben sind, es soll weitergehen, es soll tiefer werden. Jesus will uns immer wieder neu begegnen und rufen und senden. Amen.